So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma und ich sitze hier mit Alexander Akopjan. Normalerweise wäre jetzt ein Einsatz gewesen, Alex.
Hallo Tarek.
Schön, dich hier sitzen zu haben, Alex. Etwas in ungewohnter Form. Diesmal ist David nicht dabei, dafür habe ich seinen Cousin, den Alexander, dabei.
Genau.
Alex ist nicht nur Davids Cousin, das ist nicht seine einzige Qualität. Alex ist auch unser leistungsstärkster Vertriebler hier bei Sales Hacks. Alex, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir und dann kann ich ja danach weitermachen, was wir heute vorhaben zu erzählen. Also erzähl uns mal was über dich.
Ja klar, also ja, ich arbeite hier bei Sales, ich bin 19 Jahre jung, freue mich hier zu sein. Vertrieb ist meine Leidenschaft und sonst gibt es nicht viel.
Okay, wie bist du denn zu dieser Leidenschaft gekommen? Du bist 19 Jahre jung, hast vor wie vielen Monaten angefangen? 8 Monate, ne?
Mhm, genau, 8 Monate.
Ja, wie bist du zu uns gekommen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr komischer Zufall gewesen.
Okay.
Eigentlich, also ich wusste schon immer, dass David ist ja mein Cousin, viele wissen es ja. Und der hat mir halt aber nie über die Arbeit etwas erzählt gehabt. Dementsprechend habe ich mich immer so im Dunkeln immer ein bisschen schlau gemacht darüber. Und dann, ja, komischer Zufall hat David in dem Moment, wo ich gerade fertig war mit meiner Schule, so ein Bild gepostet auf Instagram, wo die nach neuen Mitarbeitern suchen. Da habe ich mich erstmal direkt spaßhalber beworben. Habe ich zu David geschrieben, hey, nimm mich mal bitte, ich werde der Mitarbeiter des Monats. Aber der David wollte mich erstmal nicht annehmen.
Warum?
Ja.
Der dachte, du wärst ein Holzkopf, ne?
Ja, der dachte, ich wäre ein Holzkopf. Also wenn wir das war immer so. Dann hab ich David so lange genervt, glaube ich. Ich habe ihm jeden Tag geschrieben, ey, nimm mich mal an.
Du hast Follow-up gemacht.
Ja, jeden Tag. Also Follow-up lag mir schon immer im Blut.
Ja.
Und dann war das so irgendwie, nach 4, 5 Mal hat er mir dann den Persönlichkeitstest geschickt.
Welchen?
60 Personalities.
Ja.
Den habe ich dann ausgefüllt, dann kam Kommandeur dabei raus, dann wollte er mich erst recht nicht haben. Aber dann, ja, habe ich David einfach mal besucht. Ich dachte, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, da habe ich ihm unter einem falschen Vorwand gesagt, dass ich vorbeikomme im Büro. Da meinte ich, ey, wir haben uns lange nicht gesehen, reden wir ein bisschen. Da habe ich ihm halt gesagt, ich habe direkt Tacheles gesprochen, meinte, David, bitte nimm mich, ich werde hier der Beste sein, ich werd alles geben. Und dann hat er mich ohne Vorwarnung in das Bewerbungsgespräch mit Tarek gesendet.
Mhm.
Dann bin ich ins Bewerbungsgespräch gekommen. Und dann hat Tarek mich erstmal gefragt, ja, was machen wir überhaupt eigentlich? Und ich wusste darauf keine Antwort. Und dementsprechend dachte ich, ich habe das Bewerbungsgespräch, worauf ich so lange hingearbeitet habe, verkackt. Aber dann habe ich weiter David so lange genervt, bis ich dann ja zur Probewoche kommen konnte. Und dann hat das alles angefangen.
Ja. Ja, viele werden sich wahrscheinlich fragen, okay, wie kann das sein, dass ich jemanden eingeladen habe zum Probearbeiten, obwohl er nicht mal wusste, was wir konkret machen. Du hast irgendwas mit Neukunden gesagt.
Ja, ich kannte diesen markanten Satz, 3 bis 5 Neukundenanfragen ohne Werbemaßnahmen.
Ja, das war das Einzige, was dir da aus dem Mund kam. War ich mit einverstanden, weil ich irgend so eine Besessenheit in deinen Augen gesehen habe? Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast in der ersten Woche, wie viele Telefontermine hast du akquirieren können?
Das waren Pi mal Daumen 30.
Du hast 30 Nummern generiert von Interessenten aus unserer Zielgruppe.
Genau, ja.
In der ersten Woche.
Mhm.
Als Unwissender in der Branche.
Ja.
Als Schulkind sozusagen.
Genau, ja.
Okay, gut. Das ist schon mal eine Zahl, die ist schon mal nicht schlecht, weil das sind das, was normalerweise andere Unternehmer so in einem halben Jahr an Anfragen reinbekommen, wenn man sich das einfach mal so gibt. Ja, so hat es angefangen, war ein cooler Start. Die ersten Monate waren ziemlich hoppelig. Du warst sehr, sehr schnell gut in der Nummernakquise auf LinkedIn, auf Facebook und Xing, aber wirklich gut im Qualifizieren warst du ja am Anfang nicht. Also du hattest ja ein bisschen so einen Stock im Arsch, kann man ja schon sagen. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, woran es lag, aber dass die Gespräche mit den Interessenten zu führen, fiel mir am Anfang irgendwie schwer. Ich weiß nicht, also vielleicht lag es daran, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Aber schnell habe ich gemerkt, dass meine Rhetorik absolut Katastrophe war.
Ja.
Da aber habe ich Gott sei Dank sehr viele Tipps bekommen. Also ich habe mich dann auch, ich habe schnell gemerkt, qualifizieren hat viel mit, oder sprechen hat viel mit Rhetorik zu tun. Dementsprechend habe ich dann wie ein Schwamm mich zu Hause hingesetzt, alles rund ums Thema Rhetorik in mich hineingesaugt. Hat jetzt dazu geführt, dass die Quali-Calls jetzt sehr, sehr gut klappen.
Ja.
Also das war so der ausschlaggebende Grund dafür.
Okay. Wie war denn deine Wahrnehmung von dem Job hier bei uns, bei Sales Hacks? Also wie hast du das wahrgenommen? Wie hat es sich für dich angefühlt? Hat es sich für dich angefühlt wie ein Job, wo du hingehst und dein Gehalt nimmst, nach Hause gehst? Oder warum konkret bist du hier angetreten, sag ich mal?
Naja, also von Anfang an so ein richtiger Job. Ich hatte also so einen richtigen Job war ich ja noch nie. Ich habe so höchstens, was ich gemacht habe früher, ist, ich hatte viele Nebenjobs.
Mhm.
Auch unter anderem mal in einem Callcenter.
Mhm.
Aber als ich dann hierher gekommen bin, also der Antrieb war für mich einfach, im Grunde genommen, ich wollte unbedingt hier sein.
Mhm.
Und beispielsweise auch meinem Cousin beweisen, der ja am Anfang dachte, dass ich ein Holzkopf bin, mhm. dass doch was in mir steckt.
Mhm.
Und dann war es auch gar kein Problem, mal 2 Stunden vor Beginn der Arbeit da zu sein,
okay.
um mehr Nummern zu generieren. Ich wollte im Grunde genommen einfach auf Biegen und Brechen am ersten Tag schon der Beste sein,
mhm.
hier im Unternehmen. Und das hat mich dann angetrieben dazu, nach der Arbeit mich fortzubilden, was jetzt das Thema Rhetorik angeht, zu überlegen, wie kann ich noch mehr Nummern generieren, wie kann ich dies machen, wie kann ich das machen, wie kann ich noch produktiver sein, was halt dazu geführt hat, dass ich immer früher gekommen bin. Ich habe alle Leute, die schon vor mir da waren, wirklich mit Fragen genervt. Wenn man jetzt unseren Vertriebsleiter Piotrek, ich habe in jeder Minute eine Frage gestellt. Ja.
Oh, und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt den April, Monate Februar, März waren sehr, sehr erfolgreich. Mit dem stärksten Monat waren es knapp 74.000 Euro oder so.
Wie war
es? 74.000 Euro Monatsumsatz aus eigener Kraft auf deiner Seite, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Wir finden es natürlich scheiße, dass da keine 6-stellige Summe bei rumgekommen ist, aber 74 ist kein schlechter Anfang. Erzähl uns mal, was konkret hat dazu geführt, dass du, der ja, junge Typ, der vor 8 Monaten noch von seinem eigenen Cousin als Holzkopf wahrgenommen wurde, der rhetorisch eine Null war, jetzt 8 Monate später es schafft, Unternehmer, also eine Summe von 74.000 Euro in das Unternehmen reinzuholen, Unternehmer davon zu überzeugen, dass unsere Dienstleistung das Richtige für sie ist. Was war so der Prozess, der dir am meisten dabei geholfen hat, diese Transformation zu machen?
Ja, ich denke mal, das war ein großer Teil, ist einfach Hartnäckigkeit gewesen, dass ich unbedingt das gut machen wollte.
Ja.
Wie gesagt, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und zum anderen auch, dass man halt hier in einem Unternehmen ist, wo man permanent lernt. Man lernt von Persönlichkeiten wie jetzt dir, Tarek, unserem Vertriebsleiter Piotrek oder auch meinem Cousin David.
Ja.
Weil es ist halt einfach Fakt, dass die Schritte, die ich gerade gehe, ihr schon alle durchgemacht habt und auch erfolgreich durchgemacht habt. Sonst wäre ich beispielsweise ja nicht hier. Und dann ist es für mich, dann wäre es ja dumm, das nicht zu nutzen, weil ihr ja schon wisst, wie es funktioniert. Dementsprechend, wenn ich hier jeden Tag komme, versuche ich alle möglichen Informationen auszusagen. Also ich versuche bei jedem Gespräch, was du führst, als Strategiegespräch dabei zu sein, um einfach noch mehr Informationen herauszukriegen, weil im Grunde genommen hilft es mir weiter, hilft es dem Unternehmen weiter. Genau, das ist so der Wandel gewesen.
Das heißt, ein großer Wissensdurst gepaart mit einer Menge Hartnäckigkeit. Kommen wir jetzt aber zum rein technischen. Also wenn du die Qualifizierungsgespräche führst, du hast ja vorher Qualifizierungsgespräche geführt und dann hast du angefangen, Qualifizierungsgespräche zu führen. Also Erstgespräche mit Interessenten, die dann deutlich besser geklappt haben, die dann auch deutlich einfacher abgeschlossen werden konnten.
Mhm.
Was war so die Differenz? Was war der Unterschied zwischen dem, wo du es früher gemacht hast und wo du es jetzt machst?
Früher war es halt so, das war wirklich nur, man hat ein Skript runtergerattert. Man ist nur auf den Interessenten eingegangen. Jetzt aktuell, was wir anders machen, ist, man versucht schon im Qualifikationsgespräch herauszufinden, warum ist der Interessent eigentlich bei dir im Qualifikationsgespräch? Muss ja einen Grund haben. Viele kommen ja rein, weil sie einfach Interesse haben, mehr Anfragen zu generieren. Was wir teilweise herausfinden mit den Interessenten ist, dass der Knackpunkt gar nicht die Anfragen sind, sondern dass das fehlende Know-how im Vertrieb der große Knackpunkt ist. Und wenn man das dann mit Interessenten zusammen herausfindet, ist es direkt so ein Wow-Effekt, weil wie kann es sein, dass ein junger Typ in einem 10-Minuten-Gespräch mit mir das herausfindet, was ich seit einigen Jahren falsch mache.
Gibt es auch Interessenten, die gar nicht wissen, was deren Problem ist, beziehungsweise gar nicht sagen, es wissen, aber es gar nicht so offen sagen wollen?
Ja, viele. Also viele wollen sich das gar nicht selber eingestehen.
Und was machst du dann, wenn jemand das einfach zu stolz ist?
Wenn jemand zu stolz ist, sich das einzugestehen, dann setzt man sich einfach, oder man stellt sich mit dem Interessenten auf eine Seite. Man tut im Grunde, also man, das ist ja der Fakt, dass man bei einer Zusammenarbeit beidseitig profitiert, weil wir profitieren, wenn der Kunde Kunden gewinnt und der Kunde profitiert natürlich auch, wenn er Kunden gewinnt. Im Grunde genommen ist das dasselbe. Und wenn man dann mit dem Interessenten eben klar kommuniziert, dass man nicht da ist, um ihn jetzt zu bashen und ihm dann etwas zu verkaufen, sondern man dafür da ist, um das Problem zu lösen und dafür zu sorgen, dass er erfolgreicher ist, weil im Grunde genommen wir leben nur von erfolgreichen Kunden und dann kriegt man auch den einen oder anderen stolzen Interessenten dabei rum, weil man ihn zu verstehen gibt, dass man nicht dafür da ist, um ihn jetzt runterzumachen, sondern dafür da ist, um ihm zu zeigen, wie es besser geht.
Das heißt, du motivierst den Interessenten, der zu stolz ist, seine Schwachstellen aufzuzeigen, damit, dass du sagst, hör mal zu, lieber Herr Kunde, es geht hier gar nicht darum, dass ich wissen möchte, in was du alles scheiße bist, einfach nur um es zu wissen. Es bringt mir einfach nichts, wenn wir jetzt hier tun, als wenn alles Chico ist. Am Ende des Tages, wenn du mir sagst, was was, wo der Schuh drückt, kann ich dir auch helfen, sozusagen diese Problemzonen zu beheben. Du verdienst mehr Geld, wir verdienen mehr Geld, ist eine Win-Win-Situation.
Mhm.
Meinst du das?
Genau, das ist genau das, was ich meine.
Okay. Und seitdem du das gemacht hast, also mehr auf den Interessenten einzugehen, vielleicht mal nicht so ein Skript runterzurattern und einfach so ein Verhör stattfinden zu lassen, was ist das, was dir danach aufgefallen ist bei mir in den Verkaufsgesprächen? Also wie kamen die Leute rein?
Die Leute kamen nicht rein mit der Intention, ja, Tarek, erzähl mal, du willst mir noch was verkaufen, dann schieß mal los. Die Leute kamen eher vielmehr mit einem Problem rein, wo sie schon wissen, dass es dieses Problem gibt.
Einem Problembewusstsein.
Genau, ein Problembewusstsein. Und die sind ins Gespräch reingekommen und normalerweise war die Antwort dann nicht, ja, verkauf mir was, sondern hey Tarek, ich weiß, ich habe das und das Problem, wie können wir es gemeinsam lösen?
Das heißt, wie bei einem Arzt.
Genau.
Ja, okay. Ich erkläre das Beispiel immer ganz gerne an der Situation, wenn Mama dich zum Arzt schickt, obwohl du nicht zum Arzt willst, dann sitzt du beim Arzt und der Arzt fragt ja, wo drückt denn der Schuh? Und sagst du, ja, keine Ahnung. Ja, mhm. Und dann willst du, dann hast du, dann, beziehungsweise du gehst gar nicht erst zum Arzt, weil du sagst, mir geht's schon gut. Versus, wenn du 42 Grad Fieber hast, kurz vorm Verrecken bist und du zum Arzt gehst und sagst, bitte, bitte helfen Sie mir nicht zu sterben. Verschreiben Sie mir dieses Antibiotikum.
Mhm.
Die Dringlichkeit und die Lust zum Arzt zu gehen ist, wenn du aktiv dir bewusst bist, dass du ein Problem hast, deutlich höher, als wenn du einfach nur wegen einer Kleinigkeit hingehst, die wo deine Mama sagt, ah, du wirst deswegen noch irgendwann krank. Weil, kennst du die Situation?
Klar.
So, ich meine, wenn ich 40, 41, 42 Grad Fieber habe, bin ich kurz vorm Verrecken und dann will ich selbst zum Arzt und ich will ein Antibiotikum unbedingt schmeißen, weil es geht gleich nicht mehr. Versus, wenn meine Mutter mir sagt, ich habe mir ja beim Sport damals, ob beim Karate oder beim Fußball oder bei irgendwelchen kleinen Schlägereien auf dem Pausenhof damals, ist meine Nasenscheidewand komplett auf die linke Seite verschoben. Das heißt, mein eines Nasenloch funktioniert nicht. Was dazu führt, dass ich extrem schwer atme durch den Mund und meine Nase nicht funktioniert.
Mhm.
Und meine Mutter nervt mich seit Jahren damit, dass ich bitte meine Nase reparieren gehen lassen soll. So, meine Lust ist bei null. Obwohl es vielleicht notwendig ist, damit ich halt die Sauerstoffzufuhr meinem Gehirn besser ist, wie auch immer. Ja? Aber wenn ich Fieber habe und ich eine Mandelentzündung habe und ich, keine Ahnung, oder eine Lungenentzündung habe und ich 40, 41 Grad Fieber habe, dann dauert es keine zwei, drei Stunden und ich bin schon beim Arzt, weil ich unbedingt diese Dringlichkeit habe. Und ich glaube, das kann man also gut, ganz gut mit kombinieren. Früher waren die Quali-Calls so, dass die Kunden gar nicht wussten, dass sie krank sind. Also die Sales Calls, meine ich, die Verkaufsgespräche waren so, die Leute sind reingekommen bei mir und wussten gar nicht, dass sie krank sind, haben einfach gesagt, ja gut, was willst du mir jetzt erzählen? Und bei dem anderen war es dann halt so, dass die Leute sich dann bewusst waren, dass ihr Geschäft sozusagen Fieber hat.
Mhm.
Und wenn man das nicht ändert, dann wird das immer wieder unangenehmer. Und ich glaube, das ist das, was primär den Unterschied gemacht hat, was halt eben zu diesem deutlichen, zu einer deutlich höheren Erfolgsquote bei uns in den Verkaufsgesprächen geführt hat.
Ja, definitiv.
Ja. So, ich habe ein paar Fragen für dich. Wir haben ja auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht. Ich habe tatsächlich sogar ein paar Fragen bekommen, ob man es glaubt oder nicht.
Ja, ich bin gespannt.
Und einige von denen sind sogar gar nicht fake. Oh, Davids Mutter grüßt dich. Deine Tante ist sehr stolz auf dich.
Ja, vielen Dank. Ich grüße zurück.
Das ist das Erste. So, Nummer zwei. Was haben wir denn hier für Fragen? Dann, gehst du auch Samstag ins Büro?
Also eine Zeit lang war ich tatsächlich samstags im Büro. Und dann zufällig habe ich dann Tarek getroffen, weil der ist samstags auch im Büro gewesen. Dann hat Tarek gesagt, dass ich nie wieder samstags ins Büro kommen soll,
ja,
weil wir uns nicht überarbeiten sollen. Aber ich gerne mal ins Büro kommen kann, um mit dem Tarek eine Pfeife zu rauchen, was auch ganz cool war.
Ja.
Und ja, aber samstags war ich schon öfters mal im Büro, ja.
Okay, sonntags auch?
Manchmal auch sonntags, ja.
Ja, du bist ein Idiot. So, Lukas fragt, was würdest du Leuten, die neu im Vertrieb sind, mit auf den Weg geben?
Ja, dass man sich auf jeden Fall fragen sollte, warum man das macht. Also man braucht so einen Grund, warum man jetzt den ganzen Scheiß, sag ich mal, macht. Man braucht so ein inneres Brennen dafür und ich glaube, der Rest kommt von alleine.
Okay,
das heißt, die Leute sollen sich fragen, warum sie das Ganze machen, was für Ziele sie haben.
Was für Ziele könnte man denn haben?
Ziele, die man haben könnte, ist primär, oder was ich denke, was viele haben könnten, ich spreche auch so auf Erfahrung aus, ist ja der eigenen Familie mit dem finanziellen verdienen, was man hier halt, was für Möglichkeiten man halt hier hat,
mhm,
ein besseres Leben zu ermöglichen oder auch bessere Lebensstandards zu haben. Ich meine, im Endeffekt, jeder würde gerne, ich bringe das Beispiel immer gerne, jeder würde gerne einen Lamborghini fahren.
Ich nicht.
Ich schon, aber ja, dementsprechend, das könnte ein Grund sein, den Leuten aus seinem Umfeld etwas zu beweisen, das könnte auch ein Grund sein.
Okay, das heißt, das eigene Wohl ist dann eher zweitrangig. Das heißt, du denkst, dass ein Grund im Vertrieb wirklich extrem motiviert zu sein oder ein Grund, der dir halt eben dieses Feuer geben kann, ist eigentlich für das Wohl deiner Liebsten.
Ja, denke ich.
Okay, so haben wir da vielleicht noch eine Frage bekommen. Einen ganz kleinen Moment. Letzte Frage wäre, wie, was ist das? Ach so, wo siehst du dich in 2 Jahren?
In 2 Jahren?
Jetzt sag nicht im Lamborghini.
Nein, Quatsch. In 2 Jahren sehe ich mich immer noch bei Celtics Consulting.
Ja.
Ich sehe, dass ich in 2 Jahren auf jeden Fall ein großes Vertriebsteam habe, was ich leite, dass wir unsere Ziele verknüpft haben, dass wir alle, sage ich mal, mehr erreicht haben, dass der Tarek, dass die lieben Leute hier alle stolz auf mich sind und dass ich hier eine Führungsposition übernommen habe und auch ja für die neuen Mitarbeiter zuständig bin, für die Erstgespräche und so weiter und so fort.
Okay, sehr cool. So, ich denke, wir haben eine gute Zeit jetzt hier gesprochen. Für alle Leute da draußen, die Interesse daran haben, tatsächlich mal herauszufinden, wie wir es schaffen, einen Mitarbeiter auszubilden, der in so kurzer Zeit so extrem produktiv ist, und wie wir den Bewerbungsprozess gestaltet haben, auch wenn der sehr unorthodox ist, wie man gehört hat, da gab es einige Denkprozesse, es war ein bisschen durchdachter als das, wie es Alex geschildert hat, ja, als wie es von außen geklungen hat. Wenn jemand daran Interesse hat, seine Mitarbeiter, die er bereits hat, so produktiv zu machen, wie wir es Alex gemacht haben, oder komplett neue Mitarbeiter auszubilden, mit uns gemeinsam Vertriebsteam auszubilden, geht gerne auf www.celltex.de und bucht euch einen Beratungstermin. Auch bei Problemen im Bereich der Qualifizierungsgespräche und der Terminierung und der Lead-Generierung. Alex ist ein Spezialist, der jetzt jeden Tag auch zwischen 4 und 10 Telefontermine selbst akquirieren kann, davon jeweils immer zwischen 2 und teilweise sogar 6 Verkaufsgespräche legt. Wenn jemand das auch interessant findet, auch gerne uns Bescheid geben. Und ansonsten, die 2. Kategorie ist, wenn es junge Leute da draußen gibt, die Lust haben auf eine Herausforderung, Lust haben, in einem extrem jungen, dynamischen Team haben zu arbeiten und gleichzeitig dann auch noch dabei eine Menge Geld verdienen möchten und etwas für sich und ihre Familien schaffen wollen, dann geht auch auf salesx.de, dort habt ihr eine Karriereseite, dort könnt ihr euch bei uns bewerben. Und wenn alles stimmt und ihr hoffentlich eine etwas sanftere Bewerbungsphase als Alex erlebt, dann würden wir uns natürlich selbstverständlich freuen, euch auch auszubilden, sodass ihr vielleicht der nächste Alex sein könnt.
Hoffen wir es.
An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.